On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von On the Pitch, der Sportpodcast. Nur noch wenige Tage bis zum Start der Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Das größte Sportevent dieses Sommers steht bevor. Und damit wie immer erstmal Moin an David.
Ja, hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, auch wir bei On the Pitch werden in den kommenden Wochen ja mit dem ein oder anderen Sonderformat auf die Olympischen und Paralympischen Wettbewerbe in Paris blicken. Und den Start machen wir heute mit einem ganz besonderen Interview.
Ganz genau, der größte Blick geht ja bei den meisten Formaten oft auf die Leichtathletik bei Olympia oder vielleicht auch auf die Schwimmsportarten, aber Olympia gibt natürlich auch immer wieder die Chance, sich mal mit Sportarten zu beschäftigen, mit denen man sich ja zumindest in den letzten 4 Jahren etwas weniger beschäftigt hat, und ja, das passt auch heute ganz gut, oder David?
Ja, ganz besonders herausstechend tut er in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich, muss man sagen, das Rudern, insbesondere der berühmte Deutschlandachter. Und da haben wir uns doch glatt mal auf unsere nordhessische Heimat zurückbesinnt und an die alten Bekanntschaften, die man da so gemacht hat, und sind auf den Bugmann des Paradeboots aus Deutschland gestoßen, mit dem wir heute kurz vor den Olympischen Spielen sprechen können. Herzlich willkommen, Benedikt Eggeling. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Benedikt, erstmal kurz zu dir. Wir haben schon gesagt, du kommst aus Eschwege ursprünglich, bist aktuell beim Ruderclub Favorite Harmonia Hamburg aktiv, wenn ich es richtig ausspreche. Und ja. hast deine ersten Schritte beim Eschweger RV gemacht, beim Eschweger Ruderverein. Über Erfolge in der U23, zur 20 zum Beispiel, der U23-EM-Sieg und über den dritten Platz bei der WM hast du dich dann für den Deutschlandachter empfohlen, bei dem du jetzt seit 2022, glaube ich, fester Bestandteil von bist. Genau, und da letztes Jahr bei der WM auch schon den 5. Platz eingefahren. Soweit auch korrekt, oder?
Genau, das stimmt alles, ja.
Ja, und dann vielleicht auch direkt zur ersten Frage, weil ich sag mal so, Rudern ist ja nicht unbedingt bei den meisten die erste Sportart, die in den Sinn kommt, wenn man so als Kind vielleicht in so ein Freizeitangebot reinstartet. War es bei dir wirklich direkt Rudern die erste Liebe, oder gab es auch sowas wie Fußball oder sowas zunächst?
Also mit dem Rudern fängt man ja auch eigentlich erst an, wenn man schwimmen kann. Das heißt, ich meine, die ersten Wettkämpfe im Rudern kann man auch eigentlich erst so mit 11, 12 Jahren machen. Davor wird das gar nicht angeboten. Das heißt, ich hatte davor auch schon andere Sportarten gemacht. Ich hatte ursprünglich mit Leichtathletik angefangen. Ich glaube, da war ich 5 oder 6. Und dann kam irgendwann Handball dazu. Und dann halt Rudern, als ich ungefähr 9 war. Hatte dann halt ungefähr 2 Jahre ohne Wettkämpfe. Also einfach nur Rudern lernen und Spaß dran haben, sage ich mal. Und hatte dann, ich glaube, mit 11 Jahren ungefähr meinen ersten Wettkampf. Ja, mit der Zeit sind dann die anderen Sportarten so ein bisschen hinten runtergefallen. Auch wenn die mir Spaß gemacht haben. Also Handball habe ich immer sehr gerne gespielt in der Mannschaft. War dann aber auch verletzungstechnisch immer ein bisschen riskant, sage ich mal. Vor allem in den höheren Altersklassen, wenn dann die anderen Spieler auch größer werden, stärker werden. Und da hatte ich mich dann eher für den Rudersport entschieden, der ja ein bisschen mit weniger Körperkontakt und dementsprechend auch weniger Verletzungsgefahr birgt. Hatte ich mich dann eher dafür entschieden.
Ja, wir haben schon gelesen, unter anderem, dass deine Mutter ja auch im Ruderverein unterwegs war, und dann hast du ja eine ganz schöne Reise in dem Sport hingelegt, von vielleicht familiärer Prägung bis hin zu dem Entschluss, ja, vielleicht kann man das vielleicht sogar ein bisschen professioneller angehen. Wie ist der so Entschluss in dir gewachsen über die Jahre, dass man das eben ja professionell betreibt, den Rudersport?
Also als ich damit angefangen habe, als Kind, hatte ich jetzt nicht unbedingt das Ziel, in die Nationalmannschaft zu kommen oder halt bei Olympia dabei zu sein. Hatte ja zwischendurch auch mal ein Jahr Pause gemacht, wo ich nicht gerudert habe. Bin dann nach England gegangen, habe da wieder mit Rudern angefangen, als ich 15 war. Habe dann da 3 Jahre Rudern und meine Schule noch beendet. Danach bin ich dann nach Deutschland wieder zurückgekommen. Habe dann auch erstmal mit Rudern wieder ein bisschen aufgehört gehabt, bis ich dann so ein halbes Jahr später wieder damit angefangen habe. Das war dann in Hamburg. Und da hat mich dann ein Trainer, ich sag mal, dazu überredet, der Nils Meyer, ist jetzt Landestrainer in Hamburg, und der hatte mich damals überredet, halt ein bisschen mehr in den Sport zu stecken und einfach mal zu gucken, was kann man da schaffen. Ja, und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Bin dann erst in Hamburg gerudert und dann 2019 zum Stützpunkt in Dortmund gegangen. Und dann wurden die Schritte immer größer und ging dann auch relativ schnell Richtung U23 Nationalmannschaft und konnte dann auch als U23er schon ja, Erfahrungen im A-Bereich sammeln durch die Verschiebung der Tokio-Spiele. Hatte dann für mich nicht gereicht, aber da war ich jetzt auch nicht unbedingt, ja, also hat mich jetzt nicht so gestört, weil es war halt echt eine klasse Mannschaft, die da an den Start gegangen ist und hatte davor schon die Möglichkeiten im Training und Trainingslagern mitzusammeln und habe dann nach Tokio halt im A-Bereich dann erst richtig angegriffen.
Genau, du hast eben schon ja, deinen Aufenthalt in England angesprochen. Und man konnte schon so ein bisschen raushören, dass das vielleicht auch nochmal so eine Rückkehr oder eine intensivere Rückkehr auch für dich zu der Sportart bedeutete. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Also inwieweit hat denn dich diese Zeit auch an der Bedford Boys School so ein bisschen persönlich, aber auch sportlich weitergebracht oder geprägt für das Weitere, was danach sogar noch viel intensiver kam?
Ja, also ich bin jetzt nicht nur zum Rudern darüber gegangen, aber ich hatte mir auf jeden Fall eine Schule ausgesucht, die sowohl diesen einen ganz bestimmten Abschluss, das International Baccalaureate, anbietet, als auch vernünftiges Rudern, weil ich sag mal, die großen Ruderschulen, Eton College zum Beispiel, die bieten halt diesen Abschluss nicht an. Und deswegen hatte ich mich dann halt für eine Schule entschieden, die halt beides anbietet. Das war mir auch sehr wichtig und ja, ich muss auch sagen, das Akademische stand auch eher im Vordergrund, die 3 Jahre. Hatte aber trotzdem natürlich die 9, 10 Mal pro Woche trainiert. Also 9 bis 10 Mal, nicht 19. 9 bis 10 Mal die Woche trainiert. Und ja, dieser Ausgleich, der hat mir auch sehr gut getan. Aber generell hat man da sehr viel gelernt in den 3 Jahren. Also vor allem zum Thema Disziplin und Selbstmotivation und Organisation auch. Also Zeitmanagement ist wirklich sehr wichtig. Und das hat man da dann in den Jahren, wo halt auch der akademische Anspruch sehr hoch ist, dann Richtung Abitur. Ja, und der Leistungsanspruch im Ruder natürlich auch. Also da hat man sehr viel mitgenommen, vor allem weil es ja dann an der Uni halt viel selbstständiger alles ist. Ja, und genau, also ich glaube, davon kann ich immer noch profitieren, dass ich mir das alles sehr gut einteilen kann. Ja, zur richtigen Zeit Prioritäten setzen kann und sowas ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man sowohl Leistungssport betreiben möchte oder erfolgreich betreiben möchte, als auch nebenher noch die akademische Laufbahn ein bisschen voranbringen möchte.
Ja, einer von vielen Standorten, wenn man so durch deine Biografie durchblättert. Eschwege in der Nähe von London, Mannheim, Münster, Dortmund, Hamburg, da ist alles dabei. Aber ja, auch wenn man jetzt an die Trainingslager oder Wettbewerbe, Posen ist schon angeklungen, Luzern ist dann noch so ein Stichwort, was mir irgendwie mal in den Kopf kommt. Wie stressig ist dieses ganze Rumgereise in den letzten Jahren oder jetzt vor allem auch gewesen? Oder ist es dann irgendwie so, ja, das Übel, dass man in Kauf nimmt? Oder kann man das auch ein Stück weit genießen, dass man ja doch einige Orte sieht, wo man sich aufhält? Warum auch immer? Ob sportlich oder mit der Uni oder wie auch immer.
Ja, also mit den vielen Orte sehen ist immer so eine Sache, weil zum Beispiel Luzern hast du ja angesprochen, bin ich jetzt schon 3 Mal mitgerudert, habe dementsprechend schon ungefähr 3 Wochen da verbracht, habe aber tatsächlich die Innenstadt Luzern noch nie gesehen, weil wenn man da vor Ort ist, zur Regatta hinfährt, dann sieht man meistens nur Regattastrecke und das Hotel. dementsprechend viel bringt einem das jetzt nicht unbedingt auf Wettkämpfe irgendwo hinzufahren. Vor allem, wenn die Wettkämpfe halt mitten in der Saison sind und man dann auch direkt nach dem Wettkampf wieder abreist. Aber sonst Trainingslager, muss ich ehrlich sagen, ist schon, ja, was richtig Schönes eigentlich. Da halt mal vor allem im Winter dann nicht unbedingt in diesem nassen, kalten Deutschland zu sein, sondern auch mal ins etwas wärmere Portugal, sage ich mal. Oder im Oktober waren wir noch auf Mallorca zum Grundlagentrainingslager, sind da sehr viel Rennrad gefahren. Da war in Deutschland schon schlechteres Wetter. Und wir hatten da trotzdem die 20, 25 Grad und hatten auch echt Glück. Viel Sonne, kein Regen. Ja, also dementsprechend dieser Reisestress. Ja, in der Saison, wenn die Frequenz der Wettkämpfe so hoch ist, sage ich mal, ist der Reisestress schon etwas höher. Aber also gerade für die Trainingslager nimmt man das sehr gerne in Kauf. Und da ist man ganz froh, dann auch mal aus diesem Alltag rauszukommen.
Du promovierst ja aktuell, glaube ich, an der Uni in Münster, ist aber, glaube ich, ein Fernstudium und wohnst in Dortmund. Wie ist das denn eigentlich so richtig gerade mit dem Leistungssport und der Promotion? Ist das einfach für dich, das gerade unter den Hut zu kriegen oder naja, forderst du dich da aktuell auch tatsächlich selbst heraus?
Ja, genau. Also ich habe ja meinen Bachelor in BWL an der Uni Mannheim gemacht. Das hat schon sehr gut funktioniert damals. Hatte das ja auch aus der Ferne gemacht, genau wie den Master, den ich auch in Münster jetzt schon gemacht habe, wo ich aktuell promoviere. Und das liegt vor allem halt daran, dass BWL nicht so viel Anwesenheitspflicht mit sich bringt, sage ich mal. Also wir hatten schon auch Gruppenarbeiten, wo man dann Präsentationen hatte. Aber ich konnte auch viele Klausuren zum Beispiel aus Trainingslagern schreiben. Da ist man dann halt immer auf die, ich sag mal, Kooperation der Professoren angewiesen. Und jetzt die Promotion, ja, also die ist eigentlich schon einfacher zu handeln als das Studium. Einfach, weil man halt sich die Sachen noch viel besser selber einteilen kann. Also ich habe halt kaum Deadlines, die ich irgendwie einhalten muss. Ich kann dann arbeiten, wenn ich halt Zeit habe. Ich mache das auch als externe Promotion. Das ist ja, was du eben meintest, mit Fernstudium sozusagen. Das heißt, ich habe keinen Lehrstuhljob, kriege dementsprechend auch kein Geld von der Uni, aber habe tatsächlich einen ja, sehr guten Partner an der Seite mit der Vilo Foundation, also die Stiftung unseres Hauptsponsors. Und da ja, habe ich das Glück, ein Doktorandenstipendium zu erhalten. Und diese finanzielle Stütze, die ersetzt für mich sozusagen diesen Lehrstuhljob und gibt mir halt dementsprechend den Freiraum, ja, flexibel meine Promotion zu gestalten und den Fokus halt noch mehr auf den Sport legen zu können, aber trotzdem halt nebenher die Promotion voranbringen zu können.
Ja, das ist mit der Sportförderung auch immer so eine Sache. Das ist ja zum Beispiel auf einem ganz anderen Niveau in Deutschland gelagert als in den USA, wo ja manchmal auch mehr finanzielle Schlagkraft dahinter steckt. Also Benny und ich verfolgen auch unter anderem viel Wintersport. Das ist auch in vielen anderen Sportarten der Fall, dass gerade so Bundeswehr, Zoll und Bundespolizei auch Arbeitgeber sind als Teil, ja, des Deutschlandachters vor deinen ersten Olympischen Spielen. Wie stark ist das dann bei euch mit der finanziellen Förderung? Wie funktioniert das dann in deinem Fall zum Beispiel?
Ja, also ein wichtiger Standbein ist natürlich die Sporthilfe. Das bekommen ja, ich glaube, alle olympischen und paralympischen Athleten, beziehungsweise je nachdem halt, in welchem Kader sie sind. Aber viel wichtiger tatsächlich für uns ist unser Hauptsponsor, Vilo, also der Wasserpumpenhersteller aus Dortmund, der aber eigentlich weltbekannt ist in dem Segment. Ja, weil das ist unsere Hauptfinanzierungsquelle für ja, Equipment, solche Sachen. Und das ist halt einfach ein Partner, auf den man sich wirklich sehr gut verlassen kann und der uns jetzt, ich glaube, seit 2010 oder 9 ja, unterstützt und immer an unserer Seite steht. Und die haben ja auch schon den Vertrag jetzt vorzeitig verlängert, bis 2028 erstmal. Ja, das zeigt einfach, dass die Zusammenarbeit da wirklich sehr tief sitzt und ja, beide Seiten da großes Interesse haben. Und genau, das sind so unsere wichtigsten, ich sag mal, Positionen, was die Finanzierung angeht. Klar, auch die Steuermittel durch das BMI. Ansonsten, ja, manche Leute sind noch bei der Bundeswehr angestellt. Für die fallen dann aber manche andere Förderungen weg tatsächlich. Genau, aber wenn man lange genug bei der Bundeswehr dabei ist, dann, ich sag mal, rentiert sich das finanziell auf jeden Fall. Aber man hat halt auch, ich glaube, jedes Jahr ungefähr eine Ausbildung, wo man hin muss. Das sind dann ungefähr 4 Wochen im Herbst meistens. Und da ist man dann halt Montag bis Freitag ungefähr halt in der Kaserne und kann dann nur am Wochenende zum Training kommen, zum Mannschaftstraining. Das ist dann immer ein Kompromiss, weil es auch dann schwierig mit Studium nebenher noch ist. Wenn man halt diesen ganzen Tag in der Kaserne halt die Ausbildung macht, abends noch trainieren muss. Und dann ist es für die Leute wirklich schwierig, im Winter dann auch was für die Uni noch zu machen. Und deswegen hatte ich mich vor allem dagegen entschieden, weil ich halt meine Uni, also mein Studium auf jeden Fall voranbringen wollte. Und ja, deswegen verzichte ich sozusagen auf diese extra Euros, die man dann nach ein paar Jahren bekommen würde.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer in das sportliche Geschehen, was jetzt auch im Sommer auf dich wartet. Denn ja, deine ersten Olympischen Spiele stehen an, jetzt in Paris. Nächste Woche oder diese Woche Freitag geht's los. Und ja, da liegt dann natürlich auch noch mal eine deutlich größere Aufmerksamkeit, auch auf deiner Sportart, auf dem Deutschlandachter. Und wie nimmst du denn aktuell vielleicht schon die mediale Aufmerksamkeit auf dich und dein Team medial wahr?
Ja, also man merkt natürlich schon, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen größer wird, weil natürlich auch die Erwartungen dann, ich sag mal, über die Presse an uns herangetragen werden. Aber wir versuchen das schon eher auszublenden, weil ich meine, es ändert ja eigentlich nichts daran, was wir hier tagtäglich tun. Also wir trainieren ja jetzt nicht mehr, nur weil in der Zeitung irgendwas steht. Oder wir lassen uns jetzt nicht davon runterbringen, nur weil halt manche Zeitungen gerne Schlagzeilen schreiben, ohne da jetzt Beispiel zu nennen, aber die versuchen dann natürlich eher, ja, auch mal quasi so Negativ-Schlagzeilen reinzuhauen.
Ja.
Und ja, das versuchen wir eigentlich eher von uns fernzuhalten und uns halt auf das zu besinnen, was wir selber beeinflussen können.
Deine Position im Achter ist ja quasi die Rolle des Bugmanns. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich jetzt vielleicht nicht regelmäßig mit dem Rudern auseinandersetzen, welche Rollen gibt es im Team und was macht deine Rolle aus im Vergleich zum anderen, zu den anderen? Dann kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was die einzelnen Rollen so machen und wie das Zusammenarbeiten ist.
Ja, also jetzt auf den Achter bezogen, da sitzen ja 9 Leute an Bord, also 8 Ruderer und der Steuermann. Der Steuermann, ja, ist sozusagen so ein bisschen das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Also der kommuniziert sehr viel in beide Richtungen, aber auch im Boot übernimmt der Steuermann halt schon eher so das Kommando. Und das, was er halt sagt, das zählt dann sozusagen auch. Also vor allem im Rennen, sage ich mal, ist er halt derjenige, der das Renngeschehen so ein bisschen verfolgt und uns halt das auch dann vermittelt. Also wir gucken ja nicht nach rechts und links im Idealfall als Athleten im Rennen, sondern das macht halt der Steuermann, einfach weil das halt sonst ziemlich viel Unruhe reinbringen würde. Und ja, jeden Schlag, den man halt mit dem Kopf nicht ganz fokussiert ist, verliert man wieder ein paar Zentimeter. Und genau das ist halt so seine Rolle, plus halt die Renntaktik dann situativ umzusetzen, uns zu motivieren und ja, in gewissen Phasen halt Ruhe mitzugeben, in gewissen Phasen ein bisschen mehr anzuspornen, uns an technische Dinge nochmal zu erinnern. Ansonsten, ja, zum ganzen Team zählt natürlich auch noch Trainer, Trainingswissenschaftler, Leistungsdiagnostiker, Physiotherapeuten. Also nur weil man jetzt halt dann nur 9 Leute auf dem Wasser sieht, heißt es nicht, dass das unser ganzes Team ist, sondern da stehen auch so viele Leute dahinter, ohne die das nicht in dem Umfang oder auf dem Niveau möglich wäre. Und ich finde, das sollte man auch nicht vergessen. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Rollen so im Boot zurückkommt, also Steuermann hatte ich ja gerade schon angesprochen, von den anderen 8 ist eigentlich das Ziel natürlich, dass jeder das Gleiche macht. Also so gesehen hatte eigentlich niemand eine andere Rolle als ein anderer, weil jeder versucht, das Gleiche zu machen. Aber klar, also der Schlagmann zum Beispiel, das ist halt derjenige, dem man folgen muss. Aber letztendlich muss man als Mannschaft einen gemeinsamen Rhythmus finden. Und das heißt, also der Schlagmann macht jetzt nicht an dem einen Tag was anderes als am anderen. Dementsprechend könnte man theoretisch auch in der Mannschaft tauschen, die Positionen, aber ja, die Plätze sind dann schon so ein bisschen unterschiedlich. Es ist schwierig, das zu erklären, aber ja, ist halt dann auch Gewohnheitssache und manche Leute kommen halt auf dem einen Platz besser zurecht als auf dem anderen. Aber unterm Strich muss halt jeder das Gleiche machen zur gleichen Zeit, egal auf welchem Platz man sitzt. Und das ist so das Wichtigste.
Aber du saßt ja nicht immer hinten, du saßt ja auch schon mal in der Mitte, glaube ich. Was hast du da für Unterschiede für dich klar gemacht? Hat man einfach noch mehr zu tun, wenn man mit noch mehr Leuten, die man sieht, synchron arbeiten muss? Oder hast du da, ist dir das wirklich relativ egal?
Also du sagst jetzt mit mehr Leuten, die man sieht. Also tatsächlich übers Visuelle machen wir eigentlich eher wenig, weil wenn du eine Sache siehst, dann ist es eigentlich schon zu spät, sondern
Okay.
man muss das halt spüren und antizipieren. Klar, wenn man jetzt mit Augen zurudert, dann ist das Gleichgewicht natürlich schwieriger, aber da würde man jetzt nicht unbedingt viele Informationen verlieren, zum Thema gemeinsame Arbeit im Boot, weil das meiste spürt man halt, ja, über die Kontaktpunkte zum Boot, also Füße, wo man halt dann drauf sitzt, auf dem Rollsitz und den Hebel, den man in der Hand hat.
Du guckst quasi dann auf deine Füße, wenn du ruderst. Also
Ah,
vielleicht auch nochmal für die.
das Gefühl, was man über die Füße bekommt, also,
Ja, nee, aber wenn du
ja.
sagst, wenn man was sieht, hat man schon verloren, aber irgendwo wohin musst du ja gucken, wenn du sagst, dass du
Ach
mit
so, ja,
Augen
nee,
zu.
also man versucht natürlich relativ, ja, horizontal zu schauen mit dem Kopf,
Ja.
also, weil da, also man sagt immer, Blick steuert die Bewegung,
Ja.
da geht es jetzt nicht darum, was man quasi sieht, sondern eher, wie halt die Kopfposition ist. Und wenn man halt versucht, schon eher aufrecht, mit einer guten Körperspannung zu sitzen, ja, guckt man jetzt natürlich im Idealfall nicht nach unten und nicht nach oben, nicht zur Seite, sondern quasi da, wo sich der Oberkörper dann auch hinbewegen soll. Ich saß ja mal in der Mitte vom Schiff.
Ja.
Also, ja, die Leute in der Mitte, man sagt ja immer Maschinenraum und die sind nur zum, also ich sag mal, antreiben und Kraft einbringen da, aber ja, also gefühlsmäßig ist es in der Mitte vom Boot schon eher so ein bisschen, dass man ein bisschen weniger spürt und mehr das Gefühl hat, dass man ja tendenziell weniger Kontrolle über das Boot hat tatsächlich. Das hat man jetzt in Bug vor allem, da hat man schon eher das Gefühl, dass man das Boot besser kontrollieren kann. Aber letztendlich, auch wenn man das Gefühl quasi auf dem einen oder anderen Platz mehr oder weniger hat, sollte man quasi diese Erfahrung, die man auf dem einen Platz sammelt, auch mit zum anderen Platz nehmen. Also da kommt das jetzt wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe, dass alle 8 immer das Gleiche machen müssen. Und nur weil man halt auf dem einen Platz vielleicht mehr oder weniger spürt oder was anderes spürt, heißt es jetzt nicht, dass man da was anderes machen muss. Ich persönlich bevorzuge aber tatsächlich den Buchplatz, einfach weil man halt dieses Feedback einfach ein bisschen direkter und klarer bekommt.
Du hast eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr auch die mediale Berichterstattung wahrnehmt, also dass es dann oft sehr positiv oder sehr negativ ist und dass ihr da jetzt nicht so eine große Aufmerksamkeit drauf habt. Aber naja, der allgemeine Olympia-Zuschauer hat ja sicherlich die letzten Ergebnisse des Deutschland-Achters bei den Olympischen Spielen noch im Blick. Also zum Beispiel in London Goldmedaille und in Tokio und in Rio und Tokio danach jeweils die Silbermedaille. Wie viel Druck verspürst du denn persönlich jetzt so vor deinen ersten Olympischen Spielen eigentlich?
Ja, also der meiste Druck, würde ich sagen, den macht man sich eigentlich selbst, weil es gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten oder wahrscheinlich wird es nicht viele Möglichkeiten geben, bei Olympia eine Medaille zu holen, weil man natürlich auch nicht weiß, macht man noch mal einen ganzen Zyklus weiter oder Verletzungen, was auch immer. Und ja, klar, bei Olympia dabei zu sein, ist schon mal echt cool und ist ein großes Ziel gewesen, aber das, was man letztendlich oder das, was das halt, ich sag mal, vollenden würde, wäre natürlich eine Medaille zu gewinnen. Und da spielt es für mich tatsächlich in dieser aktuellen Situation, dadurch, dass wir halt auch die letzten Jahre jetzt nicht übertrieben erfolgreich waren, im Verhältnis zu den Zyklen davor, spielt es für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Rolle, ob das jetzt Gold, Silber, Bronze ist, sondern halt eine Medaille wäre schon wirklich krass und ja, wäre einfach so dieses i-Tüpfelchen auf der Erfahrung, die man aktuell so hat. Mit dem ganzen Olympia und drumherum. Ja, dementsprechend ist das schon eher so der eigene Druck, den man sich da macht. Und ja, wie gesagt, das von den Medien versucht man ja auszublenden. Aber letztendlich ist es Sport und wir versuchen im Training quasi das Potenzial, was wir dann im Wettkampf abrufen wollen oder abrufen können, halt möglichst hochzusetzen. Und ja, wenn man dann 100% davon im Wettkampf abruft und dann reicht's oder reicht's halt nicht, dann kann man, glaube ich, schon zufrieden sein, egal welche Platzierung man dann hat. Aber andererseits, wenn man halt dann, ich sag mal, 10% unterm Potenzial bleibt und dann wird es der vierte Platz, dann wird man sich natürlich ärgern. Aber wenn man da die beste Leistung abliefert, dann kann man auch mit dem vierten, fünften oder vielleicht auch sechsten Platz zufrieden sein.
Kannst du da denn international irgendwie halbwegs neutral oder zumindest so deine Perspektive darlegen, wie das Ranking vielleicht gerade so formmäßig ist? Also Großbritannien ist, glaube ich, ja nicht allzu schlecht unterwegs. Seid ihr dann vielleicht international gesehen vielleicht doch eher in der Außenseiterrolle oder legt man das für sich gar nicht so wahr? Oder was glaubst du, was für Ansprüche an euch gestellt werden, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist?
Ja, also Großbritannien würde ich schon sagen, ist so der Favorit. Auch wenn die USA in Luzern sehr stark war, glaube ich nicht, dass die ganz vorne mitspielen werden. Einfach weil die halt durch die Nachqualifikation, also die hatten sich ja nicht direkt qualifiziert über die WM letztes Jahr, sondern mussten dieses Jahr noch in die Nachquali. Und da setzt man dann halt schon oder fokussiert sein Training im Winter dann schon auch eher auf diesen ersten Zeitpunkt, also die Nachquali. Und dann ist es echt schwierig, von da dann nochmal ich weiß gar nicht, wie lange es ist, 2, 3 Monate, bis zur Olympia dann nochmal dieses Niveau zu halten oder vielleicht sogar noch was draufzulegen. Ja, genau, also die hatten sich ja mit Italien nachqualifiziert. Italien ist, glaube ich, eine relativ junge Mannschaft, die halt auch viel Potenzial hat. Und Großbritannien, hatte ich ja schon gesagt, als Favoriten, ja, die sind jetzt schon 3 Jahre ein sehr hohes Niveau gefahren. Können dementsprechend auch nicht so viele große Schritte noch nach vorne machen, aber hatten halt einfach schon so eine dominante Position, dass sie halt bisher fast bei jedem Rennen gewonnen haben. Die haben auch manchmal verloren tatsächlich, aber waren immer ganz vorne dabei und sind ja auch Weltmeister geworden, 22, 23. Und ja, sonst dazu noch Australien, hatten ja nochmal ein paar Umbesetzungen gemacht gegenüber letztem Jahr. Hatten jetzt nochmal 3 der Olympiasieger aus dem Vierer ohne, also das ist eine andere Bootsklasse. Von Tokio hatten die jetzt nochmal einen Achter geholt, um halt wirklich alle Karten in den Achter zu werfen, sozusagen. Und ja, die haben, glaube ich, selber von sich gesagt, alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung. Und ich glaube schon, dass die, auch wenn sie in Luzern noch nicht ganz vorne dabei waren, könnten schon auch um den Sieg mitfahren. Und ja, also hinter Australien und Großbritannien könnte man dann Holland und die USA vielleicht einsortieren. Und je nachdem halt, ob man ein gutes Rennen fährt oder nicht, kommen dann halt Rumänien, Italien und wir, die aber sich auch an einem guten Tag, wie gesagt, auch vor Holland und USA, sage ich mal, einsortieren könnten. Ich meine, generell muss jeder erstmal ein gutes Rennen fahren, also auch
Ja.
Australien und Großbritannien können aus den Medaillen rausfliegen. Also auch wenn es jetzt die Ergebnisse der letzten Jahre vielleicht nicht unbedingt, ja, so andeuten, aber es ist halt der Sport und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch ein sehr enges Rennen.
Wie sieht es denn bei dir jetzt mit vielleicht auch dem Blick auf Paris aus? Inwieweit kennst du denn vielleicht schon die olympische Regattastrecke? Kann es denn da vielleicht auch Unterschiede ausmachen zwischen den verschiedenen Austragungsorten? So etwas wie, ob es jetzt ein natürlicher See ist, ob es künstlich angelegt ist, hat das einen Einfluss auf ein solches Rennen auch?
Also wir hatten tatsächlich letztes Jahr unser zweites Vorbereitungstrainingslager für die Weltmeisterschaft hatten wir in Paris veranstaltet. Ja, war eigentlich eine ganz coole Erfahrung. Die Regattastrecke ist allerdings recht windanfällig von der Steuerbordseite. Also ja, wenn man jetzt von Start zu Ziel geht, mit Blick Richtung Ziel, dann von der rechten Seite, aber so wie wir rudern, halt von der linken Seite, also von der Steuerbordseite. Weil der See halt da offen ist. Auf der anderen Seite ist er ziemlich gerade abgeschnitten und kommt dann auch gleich halt, ja, so eine kleine Anhöhung, sage ich mal. Und da werden ja dann auch die Tribünen sein auf der Seite. Dementsprechend ist von der Backbordseite relativ windgeschützt, aber halt Steuerbord sehr offen und war auch nicht unbedingt windstill letztes Jahr. Also wir hatten auch gute Tage, aber waren teilweise auch recht hohe Wellen. Die Bedingungen haben wir jetzt aber aktuell tatsächlich auch. Also wir sind gerade in Ratzeburg, hier am neu gebauten oder neu umgebauten Stützpunkt. Und ja, hier ist es aktuell auch nicht unbedingt windstill, sondern wir haben auch ziemlich viele Wellen immer. Dementsprechend ist das eine ganz gute Vorbereitung, glaube ich, auch auf Paris. Ansonsten, ob es künstlich ist oder natürlich, das spielt, glaube ich, weniger eine Rolle. Aber teilweise könnte die Wasserhärte auch eine Rolle spielen. Also München zum Beispiel hat halt relativ hartes Wasser. Da sind die Zeiten dann manchmal ein bisschen langsamer. Ja, aber ich glaube, Paris ist ja eher durchschnittlich. Da wird man jetzt keine besonders schnellen oder besonders langsameren Zeiten, erwarten.
Vor der nächsten Frage dann vielleicht nochmal einmal zur Erklärung. Ich glaube, für die Laien oder den Laien klingt das da draußen, da ist hartes Wasser vielleicht ein bisschen nicht durchblickbar. Was kann man als hartes Wasser bezeichnen? Wie nimmt man das wahr? Was macht hartes Wasser härter als nicht so hartes Wasser?
Achso, nee, das ist einfach, ich meine, die Bezeichnung für Leitungswasser kann man ja auch. Leitungswasser kann man ja auch in hart und weich einteilen. Also je nachdem halt, wie hoch der Mineralgehalt ist. Und wenn der halt höher ist, dann ist der Widerstand ein bisschen größer. Das macht dann vielleicht im extremen Fall, ich sag mal, 5 Sekunden auf 2000 Meter aus.
Ja.
Genau, aber die, ja, und die Wassertemperatur natürlich auch.
Ja.
Und die macht wahrscheinlich sogar eher mehr aus als die Wasserhärte, aber beides in Kombination kann halt eine Strecke deutlich schneller machen als eine andere Strecke. Und Paris würde ich halt, wie gesagt, als eher durchschnittlich einschätzen. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, erblicken wir doch einfach auf die Olympischen Spiele jetzt einmal persönlich bei dir. Wie ist die Gefühlslage? Wann kommt so richtig das Leuchten in deine Augen? Wirst du bei der Eröffnungszeremonie dabei sein? Und ja, was glaubst du, wie weit kommt man auch vielleicht mit anderen Sportlerinnen und Sportlern aus den anderen Sportarten in Kontakt, also mit den internationalen Kollegen? Bei euch habt ihr ja Kontakt, aber jetzt, wenn man ans deutsche Haus denkt, mit den Turnerinnen oder mit den Leichtathleten oder mit den Schießteilnehmern bei Olympia, also all das, wie ist deine Gefühlslage vor den Spielen?
Ja, also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag. Ja, also jetzt am 22. fahren wir schon nach Paris. Und was war die andere Frage noch?
Ob ihr bei der Eröffnungszeremonie
Ja,
dabei
genau, ob
seid?
wir bei der Öffnungszeremonie dabei sind. Nee, sind wir tatsächlich nicht, weil das kann man immer nur für den gesamten Verband entscheiden. Und weil halt manche Leute. Manche Sportler von uns relativ früh schon ihren ersten Wettkampf haben, hat sich halt der Verband dagegen entschieden, weil die Eröffnungszeremonie ist wohl auch ein sehr zeitintensives Verfahren, sage ich mal.
Ja.
Ja, und dementsprechend steht da die Erholung und die Vorbereitung auf die ersten Wettkämpfe eher im Vordergrund. Und ich denke, wir werden die dann teilweise im Fernsehen verfolgen, einfach um auch das Gefühl zu haben, so ein bisschen dabei zu sein. Aber sonst, ja, also zum einen im olympischen Dorf wird man natürlich Leute kennenlernen, auch wenn man versucht, eher weniger in diese Menschenmassen reinzugehen, weil man natürlich auch sich nicht anstecken möchte und nicht krank werden möchte jetzt vom Wettkampf.
Ja.
Dementsprechend wird das Socializen, sage ich mal, eher etwas für dann nach dem letzten Wettkampf. Also wir sind ja am 3.8. fertig und dann gibt es ja noch 7 weitere Wettkampftage, soweit ich weiß. Also am 11.8. ist ja die Abschlussfeier. Genau, und da kann man dann auch erstmal noch in Paris bleiben. Und dann geht man vielleicht auch mal ins Deutsche Haus. Also das Deutsche Haus ist ja was anderes als das Olympische Dorf.
Genau.
Deutsches Haus ist ja ein Stadion eher so im Südwesten der Stadt. Olympisches Dorf ist, glaube ich, im Norden. Ja, aber nee, dann nach den Wettkämpfen wird man sowas auf jeden Fall auch mal in Anspruch nehmen und gerne auch dann die anderen Wettkämpfe teilweise verfolgen. Also schauen
Und Schlussfeier, weil so Hand aufs Herz ist ja schon irgendwie auch schade, dass man da bei der Öffnungszeremonie nicht dabei ist, auch wenn ich das natürlich verstehen kann mit, wir wollen keine Krankheit riskieren oder so, aber Schlussfeier ist dann schon irgendwie auch was, was man mitnehmen wollen würde vielleicht, oder?
genau, also ganz genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber es steht auf jeden Fall auf der Agenda, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man das realisieren kann.
Sehr cool.
Schauen wir vielleicht noch ein bisschen zurück in die letzten Wochen und Monate, weil ja, es gab ja einiges zu berichten aus oder rund um den Deutschlandachter. Die Bundestrainerin Bielik sprach im Deutschlandfunk davon, dass ihr in einer kleinen Krise steckt. Es gab auch Personalwechsel jetzt in den letzten Monaten ebenso. Wie schaust du vielleicht auch auf diese Situation und ja, vielleicht wie hart oder inwiefern war das vielleicht für dich auch eine Herausforderung in den letzten Monaten?
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, bezieht sich der Personalwechsel auf in der Mannschaft oder auf den Trainerstab?
Auch beides
Be beides in
tatsächlich.
gewisser
Beides,
Weise.
ja.
Also einerseits natürlich Schlagposition.
Ich sage es einfach mal universell zu beidem. Also ja, es war natürlich viel Unruhe da in den letzten Jahren, das stimmt. Und teilweise war es auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise hat dann die Mannschaft auch so ein bisschen, das muss man schon sagen, den Fokus verloren. So von dem, was man, wofür wir eigentlich quasi unseren Job machen. Aber jetzt gerade in den letzten Monaten haben wir uns das sehr gut zurückgeholt. Klar, dann gab es nochmal einen Personalwechsel in der Mannschaft. Hatten die Trainer so entschieden und das mussten wir so akzeptieren. Und ja, dann muss man halt einfach nach vorne schauen und schauen, den Neuen in der Mannschaft so schnell wie möglich da einzuarbeiten und ja, konstruktiv einfach auch dann dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, und über dieses große Ziel wird dann natürlich auch berichtet. Wir sprechen bei uns im Podcast auch immer gern so über die Reaktionen der deutschen Öffentlichkeit, wenn jetzt sportliche Großereignisse anstehen. Wir haben es jetzt bei der Fußball-EM gesehen. Oder wenn wir jetzt über Skispringen reden, zum Beispiel im Wintersport, dann gucken immer alle ganz gespannt auf die Vierschanzentournee und was da sonst passiert. Das interessiert eigentlich großartig keinen. Und dann, ja, salopp gesagt, zerreißen sich die Leute das Maul, wenn es vielleicht mal nicht ganz so gut läuft. Jetzt habe ich das böse Wort, Paradeboot vorhin schon in den Mund genommen. Hört man das überhaupt so gerne, wenn man ein Teil des Deutschlandachters ist? Und ja, wie schätzt du den Stellenwert des Ruderns ein? Weil das ist ja auch eine Sportart, die man jetzt ehrlicherweise vor allem alle 4 Jahre wahrnimmt und sonst ja eher nicht ganz so viel.
Ja, genau. Also ja, der Fokus zum Rudern liegt schon eher auf dem Männerachter und Männereiner, das muss man schon sagen. Also der Olli Zeitler ist, glaube ich, schon aktuell, einfach dadurch, dass er natürlich auch erfolgreicher ist als unsere Mannschaft, ist er wahrscheinlich medial sogar noch viel gefragter als der deutschen Achter. Würde ich zumindest jetzt so einschätzen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon cool, in dieser Mannschaft zu sein. Aber auf der anderen Seite, ja, manchmal nervt es auch ein bisschen, dass, oder finde ich es auch schade, eher so gesagt, finde ich es auch schade, dass unsere Teamkollegen, also aus dem Vierer und Zweier, gut, der Vierer hat sich jetzt leider nicht qualifiziert, die haben es zum einen Platz nicht geschafft, aber auch der Zweier, dass die halt weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil letztendlich kämpfen die für genau die gleichen Medaillen wie wir und die sind nicht weniger und nicht mehr wert als wir, in sportlicher Sicht. Und ja, dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter und Männer einer auch noch. Ja, aber ich meine, klar, also verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich aus Tradition, sage ich mal. Und vielleicht, weil der Achter ja einfach einen besseren Ruf hatte, dadurch, dass die Deutschen halt tendenziell eher den Achter priorisiert haben und da dann auch international besser war. Und weil natürlich unsere Marke auch sich hauptsächlich auf den Achter fokussiert, also die deutschen Achter. GmbH zum Beispiel, die dahinter steht. Ja, aber macht natürlich stolz, in der Mannschaft dann auch drin zu sein. Aber wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen schade, dass dann die anderen teilweise weniger Aufmerksamkeit bekommen.
Wenn wir mal ganz kurz weggehen vom Rudern und ja von deinem Leistungssport, was gibt es denn in deinem Leben noch neben Rudern und deinem Studium? Was beschäftigt dich? Womit verbringst du denn eigentlich sonst so deine Zeit?
Oh, das ist eine gute Frage.
Bleibt da überhaupt noch was übrig?
Ja, genau. Also es gab schon Phasen, da waren wirklich die Minuten, konnte man an ein paar Händen abzählen, die da tagsüber oder an einem Tag übrig geblieben sind. Vor allem dann halt noch im richtigen Studium, also im Master, gab es schon Phasen, wo man dann wirklich morgens aufgestanden ist, gerudert hat, dann schnell was gegessen hat, am Schreibtisch für eine halbe Stunde, Stunde, bis man dann die zweite Vormittagseinheit hatte. Mittags hat man versucht, irgendwie mal eine halbe Stunde zu schlafen, dann wieder ein, zwei Stunden was für die Uni gemacht, nochmal trainiert, Abend gegessen und dann abends musste man sich eigentlich nochmal hinsetzen, also vor allem in den Klausurenphasen oder so die zweite Hälfte der Masterarbeit, sage ich mal. Da blieb dann nicht viel Zeit übrig für irgendwas anderes. aber vor allem jetzt, wo halt die Wettkämpfe auch immer wichtiger werden und man halt auch diese Freiräume durch die Promotion so ein bisschen hat, kann man die Regeneration, die natürlich dann im Studium teilweise ein bisschen hinten angestanden hat, ja, kann man jetzt auch noch mal ein bisschen fokussieren. Und da zählt natürlich dann auch der mentale Ausgleich ein bisschen, ja, auch eine Rolle. Weil klar, also man hat Ausgleich vom Sport und Studium, aber Studium ist natürlich auch eine Beanspruchung, von der man dann auch wiederum Erholung braucht. Und ja, ich finde, die Zeit, die habe ich jetzt einfach ein bisschen mehr. Und ja, zur Erholung, ja, verbringt man dann Zeit mit anderen, hauptsächlich tatsächlich, ja, Leute aus der Mannschaft, einfach weil wir halt wirklich jetzt vor allem die letzten Monate eigentlich immer zusammen irgendwo unterwegs waren, Trainingslager, Wettkämpfe. Und ja, dann spielt man mal ein Spiel oder macht mal draußen irgendwas zusammen. Genau. Häufig Mittagsschlaf machen. das hilft auch immer viel.
Ja,
Nee, aber
also
sonst.
es gibt noch was außer Rudern.
Ja, also jetzt irgendwie nichts Konkretes. Also früher habe ich ganz gerne fotografiert. Eigentlich gehe ich ganz gerne reisen, aber das ist natürlich schwierig. Ja, ansonsten, ich bin einfach gerne draußen, fahre auch mal Fahrrad, ohne dass es Training ist. Einfach weil ich das ganz gerne mache. Und ja, also draußen bei gutem Wetter irgendwo am See was machen, das geht eigentlich immer.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es klingt aber insgesamt natürlich schon auch nach einer hohen Belastung, die man so sicherlich jetzt auch nicht ewig durchhalten kann. Ich sage jetzt einfach mal, wenn man ja doch schon mit so jungen Jahren dann im Deutschlandachter sitzt, ich habe jetzt ehrlicherweise euren Altersschnitt nicht auf dem Schirm, ja, was erwartet man oder was mutet man seinem Körper zu, auch mit Hinblick auf die nächsten 5, 10, 20 Jahre? Du hast gesagt, man weiß nicht, ob man noch so einen olympischen Zyklus mitmacht. Was erwartet man von seiner kommenden Karriere? Weil, also, wenn man in Deutschland Achter sitzt und da relativ erfolgreich jetzt abschneidet oder abschneiden würde, dann ist das doch schon fast schon der Gipfel, oder bin ich da falsch?
Ja, also ich bin tatsächlich der drittjüngste aktuell. Also durch den Wechsel ist ja ein relativ im Schnitt eher älterer rausgegangen und ein sehr junger reingekommen jetzt vor ein paar Wochen. Dadurch bin ich jetzt der drittjüngste, davor war ich halt der zweitjüngste und der andere ist halt so ein halbes Jahr jünger als ich ungefähr. Und der jetzt reingekommen ist, ist glaube ich 3 Jahre sogar jünger als ich. Ja, aber klar, also man mutet dem Körper schon viel zu. Für mich ist es auch eher eine Frage so, gibt mir der Sport genug zurück dafür, dass ich halt so viel dafür aufgebe? Und ja, also für mich persönlich ist es schon sehr gut, diesen Sport zu machen, einfach weil man halt den auch ganz gut neben dem Studium machen kann. Wenn man das halt alles, wie gesagt, sehr gut organisiert, dann geht das schon. Und für mich ist auch die Kombination sehr angenehm, sage ich mal, weil nur das eine und nur das andere fände ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Und also ich hatte geplant, jetzt noch ein Jahr zu promovieren oder anderthalb Jahre jetzt ab heute ungefähr. Und das heißt, dann jetzt noch eine Saison hänge ich auf jeden Fall da hinten dran. Wie lange ich da noch weitermache, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also LA 2028, ja, weiß ich nicht. Vielleicht eher unwahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht hat man ja dann nochmal die Motivation, dann nochmal 2, 3 Jahre weiterzumachen. Und das wird man aber dann sehen.
Ja, was sind da deine Abwägungen, wenn du da jetzt sagst, das ist doch eher unwahrscheinlich?
Ja, einfach, man gibt ja halt wirklich, wirklich sehr viel auf für den Sport. Also auch wenn es nur eine Randsportart ist. Ja, gerade jetzt in dem vorolympischen und olympischen Jahr. Wir trainieren halt 7 Tage die Woche, haben ab und zu mal einen Tag frei. Klar, alle 2, 3 Wochen haben wir dann auch mal 2 Tage individuelles Training. Aber es gibt halt nicht mehr so, ich sag mal, 5 Tage, wo man einfach mal wegfahren kann in Urlaub, sondern man hat halt nur im Sommer oder Spätsommer halt nach dem Saisonhöhepunkt, der meistens im September, Anfang September ist. Da hat man dann halt mal 3 Wochen, wo man wirklich in Urlaub fahren kann. Sonst über Weihnachten ist auch immer schwierig, in Urlaub zu fahren. Also geht eigentlich gar nicht, weil wir meistens am 27. Dezember schon wieder ins Trainingslager fahren. Dementsprechend Silvester meistens dann auch in der Trainingsgruppe verbringt. Und ja, solche Sachen, die schränken halt schon ein. Und das halt jedes Jahr aufs Neue zu machen, ist halt immer eine Frage, ob es das einem halt wert ist.
Training ist ein gutes Stichwort. Nimm uns doch vielleicht gerne nochmal mit in so einen typischen Trainingstag von dir. Also in welchem Verhältnis stehen da vielleicht auch Kraft- und Ausdaueraspekte? Und ja, gibt es da vielleicht auch irgendwas, was du jetzt vor diesem großen Highlight der Olympischen Spiele anders machst als sonst? Also wird irgendwas intensiver angegangen?
Ja, also Rudern ist eine Kraft-Ausdauersportart, und beide Aspekte sind wirklich sehr wichtig, wobei die Ausdauerkomponente schon eher überwiegt, weil ohne Ausdauer schafft man halt dadurch, dass die olympische Distanz halt 2000 Meter sind. Ohne Ausdauerkomponente geht es da halt einfach nicht. Und die Kraftkomponente, die ist dann quasi so ein Add-on, die man halt braucht, um halt wirklich ganz vorne dabei sein zu können. Ja, wie das Training aussieht. Also in einer normalen Woche trainieren wir so 20 bis 22 Stunden, also reine Trainingszeit. Trainingslager, wenn man dann auch mehr Grundlage noch macht mit Radfahren zusammen, kommt man dann auch mal auf 30 Stunden die Woche, plus halt Physiotherapie und Besprechungen und sowas. Ja, hört sich vielleicht nicht so viel an, weiß ich nicht. Also kommt natürlich auf die Sportart drauf an. Also Triathleten werden wahrscheinlich eher sogar ein bisschen mehr trainieren. Sprinter oder generell Mannschaftssportarten würde ich sogar sagen, Fußball oder so vielleicht sogar weniger. Beziehungsweise da sind die Trainings halt auch ein bisschen anders strukturiert. Also wenn wir halt Trainingszeit haben, dann ist das jetzt nicht, man macht mal eine Übung und dann hat man 5 Minuten Pause und dann macht man wieder 10 Minuten Übung, sondern wenn das Training losgeht, dann trainiert man halt auch quasi die ganze Trainingszeit über. Also man hat dann in der Mitte mal 2, 3 Minuten Pause, aber tendenziell ist es dann schon eher 90 Minuten auch richtig Aktivität.
Aber kann man das irgendwie in Prozenten ausdrücken, Kraft und Ausdauer, wie viel das miteinander ausmacht? Oder kann man auch sagen, einfach 50-50, Kraft, Ausdauer, Sport, das nimmt sich nicht viel?
Nee, also 50-50 würde ich sagen, ist es nicht. Wahrscheinlich schon eher so 70-30, 80-20 sowas. Also wir trainieren 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining. Und den Rest halt Ausdauer. Ja, dementsprechend, also wir trainieren 14 Mal die Woche, davon 2 bis 3 Mal. Ist dann so 1 zu 7 ungefähr, 1 zu 6. Ja,
Ja.
sowas ist ungefähr das Verhältnis. Die Leichtgewichte, also es gibt ja auch noch Leichtgewichtsrudern. Das ist jetzt aber das letzte Mal dabei, glaube ich, bei den Olympischen Spielen. Die machen tatsächlich weniger Kraft, einfach weil halt Muskelmasse natürlich auch schwer ist und die halt eine gewisse Gewichtsobergrenze haben
Ja.
und die konzentrieren sich dann noch mehr auf den Ausdauerbereich. Aber bei uns spielt die Kraftkomponente dann doch eine etwas wichtigere Rolle als bei denen, aber halt immer noch auf jeden Fall Ausdauer im Vordergrund.
Ja, dann ja, ist das auf jeden Fall der Weg, den man da durchleben muss, wenn man die Leistungen vollziehen will. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende langsam und blicken einmal kurz auf die Termine. Auch für euch da draußen sicherlich interessant. Am 29. Juli sind die Vorläufe bei den Olympischen Spielen. Am 1. August finden dann die Hoffnungsläufe statt, bevor dann am 3. August, das ist ein Samstag morgens, ich glaube kurz nach 11, das große Finale ansteht. Und dann ja vielleicht somit die letzte Frage. Ja, natürlich hast du jetzt viel über eure Olympia-Vorbereitung gesprochen. Was passiert vielleicht zwischen den verschiedenen Wettkampftagen? Und ja, was sind so die letzten Stunden, die letzten Minuten vor einem Rennen, hast du bestimmte Rituale, irgendwie, keine Ahnung, mit dem linken Fuß zuerst ins Boot oder ja, gibt es da irgendwas, was du auf jeden Fall für dein inneres Wohlbefinden machen musst, bevor es so richtig losgeht?
Ja, also zwischen den Renntagen versucht man sich natürlich, soweit es geht, zu regenerieren. Und ja, manche Dinge, die halt in dem Rennen davor nicht so gut gelaufen sind, versucht man dann halt nochmal zu bearbeiten. Vielleicht, also man geht ja natürlich jeden Tag auch nochmal trainieren auf dem Wasser ein bis zweimal. Versucht man dann vielleicht nochmal auf dem Wasser auch nochmal einzuüben, wenn man nochmal eine kürzere Strecke fährt. Also auf Renntempo eine kürzere Strecke fährt und da gewisse Sachen nochmal probieren möchte. Also ob es jetzt Start ist oder irgendein Zwischensport oder einfach irgendeine technische Komponente in einem Schlag selbst. Genauso sowas macht man zwischen den Renntagen, wo natürlich die Regeneration und dann die Vorbereitung auf das nächste Rennen natürlich im Vordergrund steht. Ansonsten ist vor allem wichtig, dass man halt eine Routine hat. Also vor allem an Renntagen vom Rennen, dass man da das macht, was man auf den Wettkämpfen davor oder halt auch im Training schon eingeübt hat und ja, möglichst nichts anderes macht. Also jetzt, wir haben da einen ganz festen Ablauf und auch das Essen, also die Nahrungsaufnahme davor sollte man, ja, man sollte quasi nichts anderes machen als das, was man sonst auch gemacht hat. Dass man halt einfach weiß, okay, wie fühlt sich das zu dem und dem Zeitpunkt an? Und dass man da einfach auch so die Sicherheit hat und sich darauf verlassen kann, ja, wie es sich zu welchem Zeitpunkt anfühlen soll. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Ritual, sondern es ist halt einfach das machen, was man davor geübt hat. Und am besten nicht unbedingt zu groß davon abweichen.
Im Fokus bleiben.
Genau.
Gut, dann vielen Dank, Benedikt, dass du bei uns warst und wir wünschen dir natürlich alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg für die Olympischen Spiele von dir.
Ja, vielen Dank.
Ganz genau. Und David, ich würde sagen, nur noch 2 Tage, dann geht es los. Am Freitag geht es dann los mit den Olympischen Sommerspielen und ich denke, dann kann es auch für uns endlich losgehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Viele Disziplinen, viele Sportarten, auf die wir blicken werden. Wir lassen uns einiges einfallen. Und ich bin ja auch zufälligerweise an dem Wochenende da, wo das Finale des Ruderwettbewerbs stattfindet. Tickets habe ich leider nicht ergattern können, aber da werde ich ja zumindest die Stimmung in der Stadt mitbekommen, wenn der Deutschlandachter dann möglichst gut abgeschlossen hat. Also auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön. Und ja, wir hören uns und wir, Benedikt, hoffentlich auch bald wieder.
Jo, Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.